Einen wunderschönen und vor allen Dingen von Gott gesegneten Sonntag wünsche ich uns allen. Leider könnt ihr diese Message nur auf elektronischem Weg bekommen. Auch an den kommenden Sonntagen wird das vermutlich immer noch der Fall sein, da wir uns bis jetzt noch nicht im Gospelhaus zu Gottesdiensten treffen können. Bitte betet weiter dafür, dass wir bald einen Zustand bekommen in unserem Land und auch in der ganzen Welt, wo wir uns wieder als Christen persönlich treffen können, besonders auch hier zu den Gottesdiensten. Betet auch bitte unbedingt für diejenigen, die von dieser heimtückischen Krankheit und deren Folgen für ihre Gesundheit heimgesucht werden und vor allem auch die, die wirtschaftlich davon betroffen sind. Und jetzt steigen wir gleich in dieses heutige Thema ein. Der Titel ist: Wie entstehen Durchbrüche? Wir alle möchten ja gern einen Durchbruch in der momentanen Situation haben. Denn diese Kontaktverbote und Sicherheitsabstände und Mund-Nasen-Masken, die machen uns das Leben nicht gerade leicht. Aber das wäre ja eigentlich auch noch ein Sonderangebot. Manche Menschen, die sind schwer erkrankt. Andere wurden aus ihrem Job entlassen und müssen jetzt mit Arbeitslosengeld 1 oder vielleicht sogar mit Hartz 4 auskommen. Und auch diejenigen, die jetzt die Kurzarbeit bekommen haben, die haben das Problem, dass schier kein Auskommen mit dem Einkommen ist. Darüber hinaus brauchen viele von uns auch Durchbrüche im Privatleben, in der Ehe, in der Familie, aber auch vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung oder einen Durchbruch in ihrer Beziehung zu Gott und ihrer geistlichen Entwicklung. Gleich zum Start möchte ich einen wichtigen Punkt beleuchten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen ergebnisorientiertem Denken und prozesshaftem Denken. Ich will mal ganz kurz versuchen, den Unterschied zu erklären. Ereignisorientiertes Denken ist in unserer Instant-Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet. Zum Beispiel kannst du heute ohne weiteres auf den Knopf an deiner Kaffeemaschine drücken und du bekommst mehr oder weniger sofort den gewünschten Kaffee. Oder du fährst zum Drive-In beim Restaurant zum Goldenen M und kriegst innerhalb kürzester Zeit deinen Big Mac. Das funktioniert aber nicht, wenn es darum geht, dass wir uns innerlich verändern und weiterentwickeln, auch geistlich. Das ist immer mit einem Prozess verbunden. Viele Leute fangen gleich wieder eine neue Beziehung an, nachdem die vergangene gescheitert ist. Warum? Sie sind auf der Suche nach einem neuen Kick mit Schmetterlingen im Bauch und mit allem, was man sich da so vorstellt. Sie sind ereignisorientiert. Und sie verstehen nicht, dass eine Beziehung den Prozess der Entwicklung braucht. Und für diesen Prozess gibt es nun mal keine Abkürzung. Der ist nämlich Bedingung dafür, dass eine Partnerschaft positiv läuft und langfristig gelingt. Es gibt auch Leute, die von einer christlichen Veranstaltung zur nächsten unterwegs sind, von einer Konferenz zur anderen. Ich nenne sie gerne fromme Event-Junkies. Immer unterwegs, dauernd auf der Jagd nach dem neuesten spirituellen Kick. Wenn sie in den Medien irgendeine Veranstaltung erfahren, dann egal wie weit weg sie ist, sind die auch schon unterwegs. Ja, weißt du, ich brauche ein prophetisches Wort von diesem Konferenzredner. Und manche, die waschen sich dann ihre Haare 3 Wochen lang nicht mehr, nachdem ein besonders gesalbter Sprecher ihnen die Hand aufgelegt hatte. Sie denken, das wird doch ganz bestimmt mein Leben verändern und mich geistlich weiterbringen. Das ist so die Vorstellung, die dahinter steckt. Aber was tatsächlich nötig ist, um echt weiterzukommen in einer persönlichen und dynamischen Beziehung zu Gott, das ist ein Prozess. Oder das Stichwort Seelsorge. Ich habe manche Christen erlebt, die gehen von einem Seelsorger zum nächsten. Warum? Du kommst immer wieder an den Punkt, wo du dich in einen Prozess mit einer Sache, die Probleme macht, eben auseinandersetzen musst. Aber wenn ich die Abkürzung suche, dann muss ich natürlich ständig den Seelsorger und Therapeuten wechseln. Ich will ja möglichst mühelos und schnell eine Lösung haben. Und so ist auch geistliche Reife die Folge von einem Prozess. Den kannst du nicht mit einem salbungsvollen Gebet durch einen speziellen Pastor abkürzen. Wenn du mal im Galaterbrief Kapitel 5 in den Versen 22 und 23 die Frucht des Geistes nachliest, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung, dann hat das alles mit einem Prozess zu tun. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Geistliches Wachstum braucht Zeit, genauso wie körperliches Wachstum. Auch das Wachstum von einem gesunden Selbstwertempfinden braucht Zeit. Übrigens auch das Wachstum einer Gemeinde passiert nicht durch ein Ereignis, sondern durch einen Prozess. Bei uns zum Beispiel gab und gibt es Menschen, die über viele, viele Jahre die ganzen Wege mitgegangen sind, Höhen und Tiefen, und die in diesem ganzen Prozess treu geblieben sind. Auch Treue fällt nicht vom Himmel, sondern ist eine Frucht des Geistes, die nach und nach wächst. Bestimmte Dinge entstehen nur durch Prozesse. Auch Wohlstand kommt normalerweise nicht durch ein Ereignis in dein Leben. Es sei denn, du bist mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden oder hast zufällig in der Lotterie irgendwo den Jackpot geknackt. Aber normalerweise passiert das nicht von selber, sondern man erwirbt Wohlstand in einem Prozess. So steht es auch in der Bibel drin, ziemlich am Anfang, da heißt es nämlich im ersten Buch Mose, Kapitel 26, in den Versen 12 bis 13, in jenem Jahr erntete Isaak das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. Hier wird uns von einem Prozess berichtet, bei dem der Isaak hart arbeiten musste. Schwitzen, pflügen, säen, ernten, Ware verkaufen und das immer und immer wieder von vorn. Okay, Gott hat ihn dann eben auch mit Erfolg gesegnet. Wir Christen hätten manchmal gern so eine Art Wunderlampen-Evangelium. Ähnlich wie Aladdin an der Lampe, dann reibst du an deiner Bibel oder an einer Verheißung von Gott und wusch, das Wunder ist passiert. Da betet jemand, oh Gott, nimm mir meine Schulden weg, und zwar sofort. Ich glaube, Schulden verschwinden nur durch einen längeren, anhaltenden Schuldenabbauprozess. Denn es war ziemlich sicher auch ein Prozess, um in die Schulden reinzukommen. Und es wird ein Prozess sein, um da wieder rauszukommen. Es gibt ja auch so Menschen, die haben einen sogenannten Übernachterfolg. So nennen wir das gern. Einer von denen hat mal gesagt, mein Übernachterfolg hat zur längsten Nacht meines Lebens geführt. Wie kann das passieren? Der Mann ist einfach davon überrollt worden. Er hatte keine Chance, Stück für Stück in diese Situation reinzuwachsen, mit dem ganzen Rummel, der da auf ihn zugekommen ist. Wir alle freuen uns ja auch über die Erfindung der Glühbirne. Gut, heute sind es jetzt eher LEDs, die angesagt sind, aber da ging es einfach drum, damit wir abends nicht im Dunkeln sitzen müssen. Und da gab es einen Herrn Edison. Dieser Mann war zwar ein Genie, aber er musste sehr, sehr lange basteln, bis er endlich den richtigen Wolframfaden für eine funktionierende und haltbare Glasbirne hatte, die mit Strom zum Leuchten gebracht werden konnte. Er hat das nicht nur 5 oder 10 Mal probiert, das wäre ja fast schon ereignisorientiert gewesen. Erst nach rund 2000 Experimenten hat es so funktioniert, dass man das Teil auch vernünftig gebrauchen konnte. Das war ein langer, mühevoller Prozess. Manchmal gibt jemand ja auch einen Bericht darüber, was er mit Gott Großartiges erlebt hat. Wir nennen das auf fromm Deutsch Zeugnis geben. Meistens sind das Erlebnisberichte von Christen, die in 2 oder 3 Minuten erzählen, wie genial Gott sie gesegnet hat. Aber das ist in der Regel nur die halbe Wahrheit. Dabei fällt nämlich oft der Prozess unter den Tisch, der diese Person dahin geführt hat. Vielleicht hat sie rund 20 Jahre dafür gebetet und für einen Durchbruch gekämpft in diesem Bereich. Und nach langer, langer Zeit haben dann alle Parameter zusammengepasst, sodass der Durchbruch gekommen ist. Normalerweise sind wir in unserer Gesellschaft ganz stark auf Ereignisse fixiert. Aber die Arche ist nicht über Nacht gebaut worden. Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Und die Bibel berichtet, dass der arme Noah 120 Jahre lang gesägt, geschliffen und Bretter zusammengenagelt hat. Und die Leute drumherum haben gesagt, Junge, du bist doch nicht ganz bei Trost. Kümmere dich lieber mal um die fehlenden Latten an deinem Zaun. Josef, der Träumer und Sohn von Jakob, der ist nicht über Nacht plötzlich Ernährungsminister in Ägypten geworden. Der musste erst durch einen harten und langen Prozess durchgehen, der seinen Charakter geschliffen und veredelt hat. Ansonsten hätte er sicherlich aus seinen Brüdern Hackfleisch gemacht, als die nach Ägypten gekommen sind, um Getreide zu kaufen. Jesus ist auch durch einen Prozess gegangen. Startpunkt waren 300 Prophetien im ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, und die sind alle in Erfüllung gegangen. Aber auch er musste lernen zu gehorchen, sagt uns die Bibel. Und dann ist er den ganzen Weg bis ans Kreuz gegangen. Dieser Prozess war sicherlich alles andere als leicht für ihn. Ich glaube, ein Entwicklungsprozess ist genau dann gesegnet, wenn wir mit Gott zusammen da durchgehen. Und jetzt möchte ich gern noch über die Power der Auferstehung sprechen, die nach so einem Prozess zum Tragen kommt. Jeder von uns geht durch schmerzhafte Prozesse, ohne Ausnahme. Vielleicht erlebst du eine Trennung oder du bekommst die Beförderung nicht, die du eigentlich verdient hattest oder du wirst sogar arbeitslos, ein Freund hat dich hintergangen und so weiter. Ich denke, es ist relativ leicht, wegen solcher Erfahrungen bitter, hart oder zynisch zu werden und frustriert zu sein. Aber ich glaube, die Ereignisse der Vergangenheit definieren dich nicht als Person. Die Vergangenheit war die Vorbereitung für den Prozess, in dem du drin bist, auf dem Weg in deine Bestimmung hinein. Und dabei kann es eben auch zu leidvollen Erfahrungen kommen. Wisst ihr, was mir in solchen Situationen immer hilft? Ich sage mir dann, hey, du bist nicht der Einzige, der durch harte Zeiten geht. Und dann ist es so, dass der Prozess, durch den ich gehe, auch meinen Charakter schleift und verbessert. Und schließlich werde ich belastet, damit ich immer belastbarer, stabiler und stärker werde. Wenn ich Gegenwind kriege, dann mache ich's wie ein Drachen. Der steigt bei Gegenwind. Und du kommst so auf einen höheren Level. Und dann machst du noch eine Erfahrung. Du erlebst den Trost von Gott. Ganz besonders in schmerzvollen Zeiten. Du bekommst Verständnis für andere, auf die du in der Vergangenheit vielleicht herabgeschaut hast. Aber jetzt bist du selber in einer ähnlichen Situation und bist da durchgegangen. Und jetzt verstehst du die Leute viel besser. Und du wirst barmherzig. Dann lernst du auch noch, dass Jesus nicht nur dann an deiner Seite und bei dir ist, wenn alles rund läuft und es bergauf geht im Leben, sondern ist auch bei dir, wenn es wieder mal bergab geht. Und alles, was da an Prozessen in meinem Leben läuft, passiert nicht gegen mich. Im Gegenteil, es passiert für mich. Gott lässt Dinge in deinem und meinem Leben zu, aber er hat auch einen Lösungsweg dafür. Und deswegen heißt es auch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Besten. Aber ich muss zugeben, das fühlt sich meistens nicht wirklich gut an. Manchmal fühlt sich sogar mega grausam an. Und du fragst, hey, was soll das? Wieso muss ich da durchgehen? Aber am Ende, wenn du glaubst und weißt, dass Gott ein guter und liebender Vater ist, dann wird dir das zum Besten dienen. Irgendwann wirst du feststellen, dass es dich weitergebracht hat. Es hat nicht gegen dich gearbeitet, sondern für dich. Jetzt sagst du vielleicht, ja, du hast gut reden, aber du kennst meine Prozesse nicht. Die sind knallhart. Ich erlebe einen Rückschlag nach dem anderen in meinen Beziehungen, in der Familie, finanziell. Ich rate dir, orientiere dich an Jesus, der den ganzen harten Weg gegangen ist. Selbst seine Familienangehörigen waren zeitweise der Meinung, er wäre durchgeknallt. Einer seiner engen Freunde, Judas Iskariot, hat ihn ans Messer geliefert. Ein anderer, ganz enger Freund, der Petrus, hat gesagt, als er nach Jesus gefragt wurde, den Typ kenne ich nicht. Es gab Zeugen gegen ihn, die gelogen haben, dass sich die Balken gebogen haben. Und dann dieser feige Richter Pilatus, der ihn zum Tod am Kreuz verurteilt hat. Denk dann auch an die Situation im Garten Gethsemane, wo Jesus betet, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille soll geschehen. Und schließlich hängt er am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist den ganzen Weg gegangen, bis an den Tod. Das war ein langer Weg, ein heftiger Prozess für ihn. Und dann kommt die Auferstehung am dritten Tag. Der Tod war für ihn und der ist auch für dich nur ein Durchgangsstadium. Ich glaube, du hättest nie die charakterliche Entwicklung genommen und die Reife bekommen und den starken Glauben entwickelt, wenn du nicht durch das alles durchgegangen wärst, was du durchlebt hast. Ein bekannter Mann in der Kirchengeschichte namens Smith Wigglesworth hat einmal gesagt, großer Glaube ist das Produkt großer Kämpfe. Große Siege und Triumphe haben meist große Widerstände und Herausforderungen als Grundlage. Deswegen möchte ich jede Frau und jeden Mann ermutigen, nicht bitter zu werden, nicht auf der Selbstmitleidsschiene zu fahren. Du gehst, und das ist jetzt symbolisch gemeint, du gehst durch einen Sterbeprozess. Aber die Auferstehung wird kommen. Um diese Auferstehung zu erleben, brauchst du auch eine Auferstehungsmentalität. Ja, ich erlebe gerade negative und schwere Dinge, aber ich werde nicht bitter, sondern ich werde den Verursachern vergeben. Letzten Endes arbeiten alle für mich und nicht gegen mich. Eines Tages werde ich herausfinden, dass sogar einige meiner Freunde und Feinde, obwohl sie es böse mit mir gemeint haben, ein großer Segen für mich sein werden. Wie kann denn sowas aussehen? Klar, da war was total Negatives im Gange, aber was kann das bewirken? Zum Beispiel Geduld kann dabei herauskommen. Oder du lernst, anderen vergeben zu können. Ja, das war alles nicht einfach, aber hätte ich das nicht gelernt, wäre ich heute ein verbitterter, harter, alter Knochen. Du lernst Gott mehr zu vertrauen als Menschen. Du bist innerlich stärker und trotzdem barmherziger geworden. Der Schmerz hat dich näher zu Gott gebracht und näher zu geliebten Menschen. Das macht einen gewaltigen Unterschied in deinem Leben. Und manchmal habe ich schon gedacht, Mann, ist mein Feind aber stark. Und dann ist mir klar geworden, mein Gott ist noch viel stärker und mächtiger. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich bestehen? So steht's im Römer 8, 31. Ich verrate euch noch was ganz Wichtiges. Wenn Menschen dich angreifen, dann stecken oft zwei, je nachdem unterschiedliche Motive dahinter. Das eine Motiv ist Neid. Das andere ist Minderwertigkeitsgefühl. Irgendwann habe ich das realisiert und mir gesagt, wenn ich angegriffen werde und es steckt Neid dahinter, dann ist das nichts anderes als ein maskiertes Kompliment. Und weil ich gern Komplimente annehme, nehme ich das auch an. Ist es schön, verleumdet zu werden? Nein, wir hassen das, stimmt's? Jesus wurde ganz, ganz oft verleumdet, aber er hatte eine ziemlich krasse Haltung dazu. Und die geht ungefähr so. Nimmst du einem Kranken übel, dass er krank ist? Sogar als er noch am Kreuz hängt, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, viele Leute haben keine Ahnung, was sie dir antun. Sie haben keine Einsicht in irgendwelche Zusammenhänge. Und so gesehen war Judas Iskariot einer derjenigen, der viel dafür getan hat, dass Jesus in seine Bestimmung reingekommen ist. Ich weiß, das klingt jetzt provozierend, aber überleg dir das mal. Die Brüder von Josef, dem Träumer, die waren letzten Endes die Auslöser, damit er in seine Bestimmung als Vizekanzler und Ernährungsminister in Ägypten reinkommen konnte. Und der größte Förderer von David war eigentlich der Goliath, die mächtigste Herausforderung in seinem Leben. Ein Pastor hat mal erzählt, dass er sich bei Gott beschwert hat. Oh Gott, da ist dieser Kerl in unserer Gemeinde, der mir ständig das Leben schwer macht. Er hat immer was rumzumeckern, ist immer in Opposition und wiegelt die Leute auf. Segne doch bitte eine andere Gemeinde mit ihm. Die Antwort von Gott war, weißt du was? Niemand hat dir so das Beten gelehrt wie dieser Mann. Um diesen Punkt abzurunden, noch eine kleine Geschichte aus meiner Privatschatulle. Als unsere Kinder noch klein waren, sind sie manchmal gekommen und haben gesagt, Mama, Papa, ich kann nicht einschlafen, ich habe so Schmerzen in den Armen und in den Beinen. Vielleicht kennt ihr das ja auch von euren eigenen Kindern. Was haben wir dann gesagt? Wir haben gesagt, das ist der Wachstumsschmerz. Und auch wir gehen manchmal, ob als Einzelperson oder auch als Gemeinde, durch einen Wachstumsschmerz. Aber dann kommt auch ein Wachstumsschub. Ich denke, wir können von der Natur etwas ganz Entscheidendes lernen. Eine Pflanze, die gerade ausgekeimt ist, die schreibt keinen Beschwerdebrief an die Regierung, die Bundeskanzlerin oder an den Bürgermeister, wenn ein Stein im Weg liegt. Sie wächst einfach um das Hindernis herum und dran vorbei. Wenn meine Vorstellungen nicht so aufgehen, wie ich mir das gedacht habe, dann weiß ich, Gott hat einen besseren Plan für mich. Wenn ich immer und immer wieder versuche, durch eine bestimmte Tür durchzugehen, aber die geht halt einfach nicht auf, dann hat Gott offensichtlich eine andere Tür für mich und die ist viel besser, wenn ich da durchgehe. Er hat doch den Überblick und hat alle Bereiche im Griff, die ich nicht sehe und die ich schon gar nicht kontrollieren kann. Deshalb vertraue ich ihm. Wir wachsen nur dann, wenn wir uns den Prozessen in unserem Leben auch stellen, wenn wir das akzeptieren. Und ich werde nicht bitter, sondern ich werde besser. Ich werde von Jesus lernen zu vergeben und ich werde von ihm lernen, meinen Willen, dem Willen des Vaters im Himmel unterzuordnen. Im Psalm 23, da schreibt der Autor David Folgendes. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, auch wenn es durch das dunkle Tal der Depression geht oder das Tal der Rezession und in das Tal der Insolvenz oder in das Tal der Krankheit und der Schmerzen, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Mitten in den Schwierigkeiten drin ist Jesus bei mir. Ich bekomme Trost, denn er hilft mir dadurch und er zeigt mir die Richtung. Ja, heute geht's mir vielleicht nicht gut und ich gehe heulend ins Bett, aber morgen stehe ich wieder auf mit Freude im Herzen, weil Gott an meiner Seite ist. Jesus ist durch die ganzen Prozesse durchgegangen. In Nazareth, seiner Heimatstadt, haben sie ihn rausgeschmissen. War mit den Zöllnern zusammen, haben sie ihn beschimpft als Fresser, als Weinsäufer und Freund der Sünder. Wenn er Dämonen ausgetrieben hat, wurde ihm unterstellt, dass er das mit Hilfe von Beelzebub, dem Oberteufel, machen würde. Die Schriftgelehrten haben einen Fettnapf nach dem anderen aufgestellt, um ihn irgendwo reinrasseln zu lassen. Aber er hat das alles ausgehalten und ist den ganzen Weg bis ans Kreuz gegangen. Der größte Problemlöser aller Zeiten hat nicht an sein Problem gedacht, er hat in erster Linie an unser Problem gedacht. Er hat im Garten Gethsemane zwar unter den Problemen schwer gelitten, aber er hat seinen Willen dem Willen des Vaters unterordnet. Das können und das sollten auch wir tun. Und auf dem Weg zu seiner Hinrichtungsstelle mit dem Kreuzbalken auf den Schultern, da ist Jesus zusammengebrochen. Und da war ein Mann, Simon aus Kyrene, der war so eine Art Engel für Jesus. Der hat diesen Kreuzbalken dann bis nach Golgatha getragen. Und auch du wirst einen Engel bekommen, mit oder ohne Flügel, spielt keine Rolle, der dir helfen wird, wenn es wirklich ganz hart und heftig wird. Jesus ist dann am Kreuz gestorben. Und der Widersacher hat triumphiert. Juhu, die Schlacht ist gewonnen. Aber schon kurze Zeit später wird Realität, was Jesus schon im Voraus gesagt hatte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 25. Wenn du in der nächsten Zeit mal in den Nachthimmel hineinschaust und da einen kleinen Ausschnitt der Unendlichkeit siehst, dann denk mal drüber nach, wie viele Sterne und Planeten es da draußen gibt und dann noch diese riesigen Galaxien aus Billionen von Sternen. Und dann überleg mal, allein unsere Galaxie, die Milchstraße, da braucht das Licht, dass er mit Wahnsinnsgeschwindigkeit unterwegs ist und durch die Gegend rast, rund 650.000 Jahre, um diese Galaxie einmal zu umrunden. Und da ist dann dieses mikroskopisch kleine Staubkörnchen Erde. Und darauf sitzen wir Nanowinzlinge und wir machen uns Gedanken über unsere Kämpfe. Hey, was sind denn meine Probleme gemessen an diesen Dimensionen? Was sind denn unsere kleinen und großen Krisen hier in Deutschland in Relation zu dem, was andere Christen in anderen Ländern erleiden müssen? Sie werden eingesperrt, gefoltert und ermordet. Wir leben in einer Welt, in der Millionen von Menschen unter Hunger leiden, wo es Kriege und unermessliches Leid gibt. Und wir regen uns auf, wenn wir wegen diesem Virus Vorsichtsmaßnahmen einhalten müssen. Wir regen uns auf, wenn wir mit unserem Euro 3 Diesel nicht mehr nach Stuttgart fahren dürfen. Dass das Ei heute Morgen zu lang im kochenden Wasser lag und es deswegen hart war. Wir regen uns auf, wenn wir den gewünschten Friseurtermin in 14 Tagen nicht kriegen. Sag mal, geht's eigentlich noch? Ich will zusammenfassend noch sagen, jeder Durchbruch beginnt mit einem Prozess. Dieser Prozess ist kein Hindernis für den Durchbruch, sondern ist Bedingung dafür. Deshalb such bitte nicht nach der Abkürzung, stell dich dem Prozess. und du wirst wachsen im Glauben und in deiner Beziehung zu Gott. Und der Segen von Gott wird sich in deinem Leben ganz konkret zeigen und manifestieren. So soll es sein. Oder wie wir auch oft sagen, Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, danke für dein Mutmachen heute. Du machst mir immer wieder Mut, die Prozesse, auch die schmerzhaften und schwierigen, durchzustehen und nicht abzukürzen. Und ich danke dir, dass du heute auch anderen Mut ins Leben reinlegst und ihnen zeigst, dass es sich lohnt, dir zu vertrauen und mir mit dir gemeinsam Dinge zu durchleben. Und so will ich persönlich heute proklamieren, der Prozess, in dem ich drin bin, der arbeitet nicht gegen mich, sondern der arbeitet für mich. Meine Gegner sind meine Förderer, so wie David durch Goliath gefördert wurde. Der Neid anderer ist ein verkleidetes Kompliment, das ich gern entgegennehme, auch wenn es mir im ersten Moment schwerfällt. Ich gebe meine Träume und meine Vorstellungen, die ich teilweise so festhalte, jetzt an dich ab, Jesus. Ich lasse sie los und vertraue dir, dass du die besten Pläne und Ziele hast, die es überhaupt gibt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich. Du bist derjenige, der den Glauben bei mir initiiert hat. Du bist auch derjenige, der ihn schließlich zur Vollendung führen wird. An dieser Stelle möchte ich noch für die beten, die sagen, ich habe eigentlich noch keine so richtige persönliche Beziehung zu Gott. Aber du spürst, dass Gott dich heute angesprochen und eingeladen hat, eine persönliche Beziehung zu ihm zu starten. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt einfach das folgende Gebet innerlich mit. Jesus, ich kenne dich zwar bisher nicht wirklich, aber ich bitte dich, komm in mein Leben. Vergib mir alle meine Dummheiten, meine Fehler, die ich gemacht habe. Und vergib mir, dass ich so lange nichts nach dir gefragt habe. Vergib mir meine Schuld und reinige mich durch und durch. Gib mir dieses neue, ewige Leben, das nur du geben kannst, und führe mich auf meinem Lebensweg. Heute schließe ich einen Bund mit dir und niemand wird mich jemals aus deiner Hand reißen können. Dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Amen.